Lange ist es her, dass wir uns hier versammelt haben, liebe Freunde. Aber jetzt ist es wieder soweit. Kopfkino ist aus der Versenkung zurück. Weißt, wir haben viele Zuschriften bekommen, wann es denn endlich weitergeht. Die gute Antwort ist heute. Deswegen möchte ich euch recht herzlich zu begrüßen zur neuen Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts mit dem lieben Yannick. Guten Morgen.
Guten Morgen, Enos.
Und mit mir, Enos. Ihr habt lange gewartet, aber jetzt sind wir wieder da.
Und einen richtigen Kracher haben wir auch direkt dabei, gell?
Einen richtigen Kracher mit Zero Energy über die Bühne gebracht. Wir möchten, dass ihr uns in die Karten schauen könnt. Wir sind müde, wir sind angestrengt. Aber wir wollten jetzt uns mal wieder hinter das Mikrofon schwingen und haben gedacht, welcher Anlass wäre besser als Dune, nicht James Bond. Ich weiß, viele von euch haben jetzt gedacht, James Bond bietet sich viel mehr an, aber Dune ist das, wo unser Herz für gerade schlägt.
Eben, erstens schlägt unser Herz dafür und zweitens haben wir auch ein bisschen Auftrag, denn vornherein, es ist ja Dune Teil 1 und dass Teil 2 kommt, ist jetzt sozusagen nicht komplett klar, sondern das hängt davon ab, wie viele Leute reingehen und wie der so performt. Von dem her ist das so ein bisschen auch der Podcast, wir sind natürlich auch kritisch mit dem Film, ganz klar, aber so ein bisschen, ich kann das von meiner Seite aus reden, ich will, dass ihr da reingeht, ganz klar.
Ja.
Und wenn wir das jetzt schaffen damit, wäre super.
Ja. Genau. Ich glaube, wir werden signifikant dazu beitragen, dass die ZuschauerInnenzahlen in Deutschland auch mal extrem nach oben gehen. Und auch in den USA, sind wir ganz ehrlich.
Das stimmt. Es startet ja erst, glaube ich, am 26. Oktober in den USA.
Ist echt?
Ja. Das ist echt crazy. Der ist in Deutschland, ist der über einen Monat früher gestartet. Und auch im Rest der Welt. Und ein bisschen das Problem ist, was viele sehen, ist, dass halt jetzt die Leute in den USA, dass die das halt dann vorher schon geschaut haben.
Auf HBO Max?
Nee, auf illegalen Seiten. Sondern dass die halt dann sagen, sie haben keinen Bock, irgendwie jetzt so lange zu warten und sich spoilern zu lassen oder sowas. Aber man kann jetzt schon mal sagen, der ist im Rest der Welt ziemlich, ziemlich gut angelaufen. Nicht so gut wie James Bond, was jetzt keine Überraschung ist, aber für eine Sci-Fi-Verfilmung, die vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, irgendwie wie Star Wars oder sowas, bin ich ganz zufrieden. Und ich habe tatsächlich auch schon 5 andere Leute in den Film reingebracht, bin nochmal mitgegangen, damit die reingehen und wurde danach aber auch gelobt und mir wurde gedankt für die Empfehlung, was mich freut.
Das ist sehr schön, dass du da so heftige Lobbyarbeit betreibst.
Ja, Denis Villeneuve.
Für einen guten Verein, wie Denis Villeneuve Corporation. Ja. Genau, aber bevor wir jetzt weiter in unseren Dune-Talk reinspringen. An dieser Stelle würden jetzt eigentlich die ZuschauerInnen-Fragen kommen, die wir euch hier immer stellen. Aber wie gesagt, wir sind angestrengt und müde und auch wir müssen jetzt erstmal warm werden wieder mit der Podcast-Produktion. Deswegen fielen die dieses Mal aus und wir nutzen die Zeit, die wir jetzt haben, um einfach mal ganz kurz zu erzählen, was wir so geschaut haben, was wir besonders Schönes geschaut haben, was wir vielleicht in nächster Zeit noch schauen wollen. Yannick, hast du da ein paar Perlen mitgebracht?
Ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, es war irgendwie, die letzte Folge war irgendwie Anfang August, dann war ich im Urlaub, dann war so einiges zu tun, deswegen habe ich erstaunlich wenig angeguckt. Könnt ihr auch alle nachgucken, was wir so gucken, übrigens auf unserem Letterboxd-Account, da haben wir so ein Tagebuch, da gucke ich nämlich auch gerade rein und also abgesehen von Dune, den ich jetzt zweimal schon gesehen habe, waren es 2 andere Filme. Einerseits, das eine kann ich schnell abhaken, ist Shrek 2.
Kannst du bitte sagen, was du dazu geschrieben hast?
Ja, freut mich, dass du es gelesen hast. Ja. Und ich habe dazu einen Satz geschrieben, den ich völlig ernst meine. Es ist für mich, ohne Ironie, ich glaube, einer der besten Filme ever. Und ich kann nicht mehr zu sagen, außer dass ich diesen Film liebe. Ich finde, dieser Film hat das perfekte Pacing. Von Anfang bis Ende. Keine Sekunde ist zu viel, keine Sekunde ist zu wenig. Der Film ist unfassbar lustig, der hat Emotionen, der hat ikonische Momente, wie am Ende mit dem großen Lebkuchenmann oder sowas. Es ist einfach es ist wirklich so, es ist einer der Top 5 der besten Filme aller Zeiten. Sorry. Aber ja, das zum einen. Und dann habe ich mich mal an Memories of Murder getraut. Ist von Bong Joon-ho, Den kennen jetzt die meisten wahrscheinlich als Regisseur von Parasite oder Sky, nee, wie hieß der Zugfilm nochmal?
Snowpiercer.
Snowpiercer, Sky, Snowpiercer. Und der hat 2003 in Memories of Murder gemacht, ein Thriller über einen Serienmörder, einen realen Serienmörder in Südkorea, der erst tatsächlich vor 2 Jahren auch geschnappt wurde. Und der Serienmörder, der jetzt gefasst wurde, hat ja auch diesen Film gesehen. Der hat den Film damals angeguckt und wurde halt gefragt, ja und wie, was waren so deine Emotionen irgendwie bei dem Film? Und er war völlig neutral irgendwie, hat das nicht so... Der Film ist ziemlich gut, der ist leider nicht so gut synchronisiert, aber sei es drum, ansonsten geile Momente, generell südkoreanisches Kino mache ich mich ganz stark für, der Film kommt auf jeden Fall auch auf diese Liste. Was bei dir so in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen.
das ist so, das sind Monate, das stimmt. Ich muss sagen, an der Filmfront habe ich relativ wenig rumexperimentiert. Ich habe da jetzt Sachen, die ich gerne gucken möchte noch, so ein bisschen arthausiger sind.
Boah, da wollte ich gerne ganz kurz einsteigen. Ja. Was ich noch sehen will, ist Midnight Mass auf Netflix. Mhm. Das ist eine neue Horrorserie von, weiß ich gerade nicht, aber dem Typen, der diese Haunted of Blablabla-Reihe macht, also Spuk in Hill House, Spuk in was auch immer.
Bly Manor.
Genau, das will ich auf jeden Fall noch angucken. Und ich habe mich gestern ganz kurz überlegt, ob ich in Squid Game reinschaue. Diese mega gehypte Serie gerade auf Netflix. Ich glaube, die erfolgreichste Serie auf Netflix aller Zeiten. Hör aber so gemischtes deswegen. Und die Folgen gehen auch mal relativ lang. Vielleicht hast du mir da schon eine Empfehlung, eine Nicht-Empfehlung. Aber erstmal du, sorry.
Also Empfehlung kann ich dir davon noch nichts, weil ich habe Squid Game auch noch nicht geguckt. Es steht aber auch auf meiner Liste, auch wenn meine ArbeitskollegInnen mich jetzt so damit zugeballert haben, dass ich jetzt, und halt auch das Internet damit zugeballert hat, dass ich das sehr gerne gucken möchte. Also die Sachen, die ich jetzt noch gucken möchte, ist dieser eine Film, der auch an, was war das, in Cannes gewonnen hat? Titanie. Ich habe nämlich letztens hier direkt um die Ecke so ein, also wirklich arthausiges Arthouse-Kino entdeckt und da läuft der natürlich. Und da würde ich den gerne mal schauen. Und Suspiria. Habe ich auch irgendwie Bock drauf, weil ich habe irgendwann mal das Mediabook dazu gekauft, warum auch immer, weil es schön aussah. Und den würde ich mir jetzt gerne.
Ja, aber schauen. Welchen Teil? Welchen Teil?
Also Suspiria.
Ja.
Also die Neuverfilmung.
Okay.
Nicht das Original.
Okay.
Genau. Und was ich geschaut habe, ist einmal The Suicide Squad von James Gunn. Und da möchte ich mich eigentlich nur anschließen, dem, was alle Leute schon gesagt haben, es ist einfach ein wirklich guter Film. Sehr brutal. Sehr, sehr blutig. Aber also es ist schön zu sehen, was James Gunn macht, wenn er nicht die Marvel Keep It Family Friendly Ketten anhat. Also das hat schon Bock gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Lust auf einen Comicfilm habt, der jetzt irgendwie nicht so glatt gebügelt ist, sage ich mal.
Lohnt er sich für so einen Samstagabend? Weil ich suche für heute Abend noch einen Film. Ich glaube, der ist auf Sky.
Ich würde schon sagen, dass der sich lohnt. Also es ist ein echt guter Actionfilm, finde ich.
Okay.
Macht Bock.
Mit einem Hai.
Mit King Shark, das ist natürlich der beste Charakter überhaupt. Aber da können wir ja dann drüber reden, wenn du den geguckt hast.
Okay.
Das andere, was ich noch geschaut habe, was mir sehr am Herzen liegt, natürlich die dritte Staffel Sex Education. Das war mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe alle Emotionen gefühlt, als ich diese Serie geguckt habe. Ich habe die, glaube ich, auch in 2 Tagen durchgebinged.
Aber krass, dass sie das Niveau so halten können irgendwie. Wenn du selbst sagst, die dritte Staffel war nochmal ein Tick besser oder war nochmal emotionaler.
Die dritte Staffel war finde ich, bisher die beste Staffel überhaupt in den dreien. Aber die Art, wie die Geschichten erzählen, wie die sich so um Themen wie Emotionen und Sexualität und Sex, wie die das behandeln, das gibt's halt in keiner anderen Serie gerade. Diese Mischung aus Humor, aber nicht so einem feindseligen Humor, sondern sehr, sehr wohlwollend und lieb und dieses, also jetzt in Anführungszeichen aufklärerischer Charakter, ohne aufklärerisch zu sein und einfach diese richtig toll geschriebenen Charaktere und das ist einfach, sie hat so viele tolle Sachen in dieser Serie. Also wenn ihr so ein bisschen Coming of Age mögt kann ich euch das ohne Einschränkung empfehlen, auf jeden Fall.
Na gut, steht bei mir auch auf der Liste, hey. Und man merkt, dass du in einer etwas größeren Stadt wohnst, wenn man durch die Stadt läuft und plötzlich ein neues Kino entdeckt. Ja, habe ich das Leben doch nicht erlebt.
Das stimmt. Ja, aber das soll es gewesen sein mit Rück- und Ausblick. Beschäftigen uns jetzt mit dem großen Gewürzfass, das im Raum steht. Und das heißt Dune. Soll ich kurz die Hard Facts runterrattern?
Ich bin gespannt, ob du es hinkriegst, Tim.
Also zunächst mal Dune von 2021. Regie hat Denis Villeneuve geführt. Das Drehbuch haben Denis Villeneuve, Eric Roth und John Spates zusammengeschrieben auf Basis des Romans Der Wüstenplanet oder beziehungsweise Dune von Frank Herbert. Kamera von Greg Fraser, Musik von dem kleinen deutschen Newcomer Hans Zimmer, Production Design von Patrice Vermeer, glaube ich, und Schnitt von Joe Walker. Hab da jetzt mal ein bisschen ausgeholt, weil ich wollte unbedingt diese anderen Departments noch erwähnen, weil ich hatte am liebsten alle Departments aufgelistet, aber mit den Fangirlen fangen wir ja gleich erst an. Genau, und worum geht's in Dune? Ich habe versucht, das mal so in einem Satz so ein bisschen runter zu rocken, ohne zu viel vorwegzunehmen. Und zwar geht es in Dune um die Familie Atreides, die auf Geheiß des Imperators ihren Heimatplaneten verlassen und die Verwaltung des Planeten Arrakis übernehmen, der bisher immer von ihren Erzfeinden, den Harkonnen, bewohnt und verwaltet wurde. Und das geht natürlich mit den ein oder anderen Schwierigkeiten und Gefahren und Intrigen einher. Und im Fokus dieser Geschichte steht Paul, der Sohn dieser Familie, der noch eine ganz andere, größere Rolle zu haben scheint in diesem ganzen Gefüge. Genau, so viel zum Inhalt.
Ja, nicht schlecht. Also das war jetzt alles das Wichtigste runtergebrochen, eine sehr, sehr komplexe Geschichte, ohne viel zu spoilern.
Danke.
Vielleicht spoilern wir ein bisschen in den Podcast hier, aber wir versuchen es tatsächlich zu vermeiden. Einfach weil wir natürlich auch wollen, dass ihr da reingeht und zwar mit so wenig Wissen, also so wenig Spoilern wie möglich natürlich. Genau. Also eine erste Frage an dich, Inas. Die Geschichte hat ein bisschen angefangen bei uns beiden. Ich habe dir vor ein paar Jahren das Buch geschenkt und habe dann im Zuge dessen, als ich dir das Buch geschenkt habe zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht mehr, mir gedacht, verdammt, das ist ein verdammt gutes Geschenk, ich will das Buch auch haben, habe es mir auch geholt und habe das dann relativ schnell durchgezogen. Bei dir, du hast immer so einen relativ viel großen Buchstapel, aber du meintest zu mir letztens, du hast angefangen.
Ja.
Mit welchem Buchwissen bist du denn im Film?
Also, wenn ich das jetzt in den Filmminuten festmachen müsste, ich würde sagen, mein Wissen hört auf ab Minute 20, so.
Ach, da schon?
Also, ich bin ungefähr, das kann ich am Buch sagen, das ist relativ am Anfang, ich bin gerade dabei, also die Familie Atreides ist auf Arrakis angekommen. Und es wurde Paul geriet in eine Gefahrensituation.
Ich weiß.
Es gab Gespräche mit dem Vater und alles Mögliche. stehe ich gerade im Buch.
Na gut, da hast du ja ganz schön viel im Film gehabt, was dich überrascht haben könnte, eventuell.
Es ging tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste doch schon relativ viel, beziehungsweise konnte mir viel zusammenreimen. Ich hatte dann auch mit einer Arbeitskollegin drüber gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich diese wenigen Seiten gelesen habe, ich glaube, es sind 150 oder so, das hat es mir schon sehr viel einfacher gemacht, den Film zu verstehen und da reinzukommen.
Ja.
Weil wenn man wirklich gar nichts davon weiß, denke ich, kann ich mir schon vorstellen, dass man da so sitzt und denkt so, hey, was ist jetzt diese komische Box, was passiert denn da?
Ey, voll. Ich bin echt froh, dass ich das Buch gelesen habe. Also das Buch gilt ja als Sci-Fi-Meilenstein in der Literatur, weil darauf fußt ganz, ganz schön viel. Star Wars zum Beispiel basiert relativ viel so ein bisschen auf wie Dune aufgebaut ist und wie es erzählt und was für ein Universum da erzählt wurde. Ich hatte beim Buchlesen tatsächlich auch ein bisschen Probleme anfangs, weil sehr viel erzählt wird, ganz, ganz viel erklärt wird, aber auch ganz, ganz viel Wichtiges nur so nebenbei erwähnt wird. Also wie die Vorgeschichte ist zum Beispiel. Das wird im Film gar nicht erzählt, dass in der Geschichte der Menschheit, also was vor Dune passiert ist, dass es da einen ganz großen Krieg zwischen Mensch und Maschine gab. Und dass die Menschen gewonnen haben und es seitdem keine Computer mehr gibt. Und das heißt, es wird nicht erzählt im Film, ist aber eigentlich so gesehen wichtig, weil es nochmal die Bedeutung des Spice hervorhebt. Also dieses Gewürz, das es nur auf diesem Wüstenplanet gibt. Denn nur durch dieses Spice kann man zum Beispiel Raumfahrten durchführen, um so ein bisschen vorherzusehen, ob die Route gut ist oder sowas. Und mit dem Vorwissen, das ich durchs Buch hatte, hat mir der Film, war es für mich sehr, sehr einfach. Ich weiß aber von vielen, die im Film waren, die das Buch nicht gelesen haben, dass gerade am Anfang das sehr, sehr komplex und auch ein bisschen überfordernd war. Ich frage mich nur, ob man hätte es fast nicht anders machen können. Das ist ein absolutes Mammutprojekt.
Ja, das, also wir sind da tatsächlich auch so ein bisschen bei meinem einen großen Kritikpunkt.
Ja.
Deswegen würde ich den jetzt einfach mal hier so auf die Bühne bringen. Weil wenn man das mal ganz runterbricht, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja dieser erste Film eigentlich nur Exposition irgendwie. Also es ist eigentlich nur, wir erzählen und in dem Moment, in dem der Film aufhört, geht ja die Handlung eigentlich erst richtig los.
Sagt sie ja, glaube ich, auch eine gewisse Person, sagt am Ende auch noch, das ist erst der Anfang. Man sitzt da und denkt so,
genau. Also die Reise bis zu diesem Punkt war auf jeden Fall spannend und gut und die hat sehr viel Spaß gemacht, aber wenn man ehrlich ist, das ist alles im Grunde die Spielfiguren an die richtigen Stellen stellen, um dann zu sagen, okay, und jetzt legen wir mit der eigentlichen Handlung los. Und ich kann verstehen, dass das Leute irgendwie vielleicht auch verliert. Also mich persönlich hat es nicht verloren, mich hat es nicht gestört, in meinem Umfeld kam es jetzt auch nicht so oft auf, aber ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, so, hör, ja, jetzt habe ich mir diese 2,5 Stunden angeguckt, aber irgendwie jetzt wird eigentlich erstmal was passieren und jetzt muss ich raus. Das kann ich verstehen, dass das ein bisschen stört.
Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit Herr der Ringe 1. Irgendwie, weil ich finde Herr der Ringe 1 ein bisschen runder als eigenen Film. Aber es ist auch so ein.
Finde ich auch.
Rein theoretisch auch ein Film, wo man sagt, ich kann jetzt nicht nur einen Einser gucken, ich muss auch einen Zweier gucken und einen Dreier. Aber irgendwie fühlt sich's da nochmal runder an. Und ich stelle mir halt jetzt vor, wenn es jetzt keinen zweiten Teil gibt, aus Gründen irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber stellen wir es mal vor, dann hast du mit die geilste Exposition gehabt. Aber was ist die geilste Exposition ohne so ein bisschen eine Fortführung der Geschichte? Ist halt so, das wäre eine Tragödie.
Ja, das stimmt.
Das wäre eine absolute Tragödie. Ansonsten kann ich jetzt schon mal sagen, ziemlich, ziemlich happy mit dem Film. Also ich war ja jetzt zweimal drin. Beim ersten Mal hat der, das war so auch einer der ersten Filme, ist wieder so seit längerer Zeit im Kino. Und er hat mir schon echt die Schuhe ausgezogen, einfach von seiner Lautstärke, von seiner Größe, von seinen Bildern. Das auf der großen Leinwand, das kriegst du halt niemals auf deinem kleinen Fernseher oder
absolut,
auf deinem iPad irgendwie. Aber bist du auch happy?
Ja, sehr. Also ich meine, ich bin ja sehr, sehr vorsichtig, was so große Urteile und sowas angeht. Ich hab's dir ja geschrieben. So. Also es war ungelogen, ich saß noch im Kino und die Credits waren gerade vorbei. Und da habe ich dir ja geschrieben, man sagt das ja oft als Floskel, aber es gibt Filme, die werden fürs Kino gemacht. Ja. Und das ist einer von diesen Filmen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl bei so einem Film hatte, war bei Blade Runner 2049.
Mhm, Denis Villeneuve.
Und da gibt's ja eine große Gemeinsamkeit,
ja,
auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber der hat mich also dafür, dass ich relativ ohne Erwartung irgendwie reingegangen bin, weil der Hype war bei mir schon irgendwie so ein bisschen vorbei. Der zog sich ja auch lange durch die Pandemie. Ja. Ich war wirklich komplett begeistert. Aber nicht nur, was den Cast angeht, vor allem, was die Bilder anging. Also ich fand wirklich, du kannst gefühlt jede Sekunde anhalten, Screenshot machen und dir das an die Wand hängen. Ist ein wunderschönes Bild. Und der Soundtrack, den fand ich unglaublich stark. Es gab tatsächlich mehrere Momente in diesem Film, wo ich einfach da saß und wirklich komplett Gänsehaut hatte.
Exakt, ich auch. Es ist echt krass. Und ich war jetzt am Donnerstag. Wir nehmen heute auf am Sonntag. War ich nochmal drin.
Samstag.
Oh, Gott. Ich habe schon am Dienstag gesagt, Mann, was für eine Woche. es spricht ein bisschen dafür. ich war ja drin am Donnerstag und hatte mir exakt bei den gleichen Stellen Gänsehaut. Zum Beispiel, als der junge Paul auf eine Wahrsagerin trifft und er muss seine Hand, also er hat so eine kleine Aufgabe, er muss seine Hand in so einen Kasten stecken und nur wenn er die Hand drin lässt, also sonst stirbt er. Das ist jetzt kein Spoiler. Und die, seine Wandlung dann von kompletten Schmerz zu kompletter Entschlossenheit, wie er dann plötzlich von dem Blick von unten nach oben guckt und die Musik einsetzt von Hans Zimmer. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil es war so ein unfassbarer Moment. Oder wenn dann plötzlich bei einem Kampf die Dudelsackmusik von
unglaublich vor, geil.
Na, keine Ahnung, eine halbe Stunde einsetzt und denkst du, what? Es ist erstmal Dudelsack, ja. Hammer, aber dann mit so einer Kraft. Also das ist ein Film, das habe ich auch ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, der irgendwie solche Momente hatte, die einem so sprachlos irgendwie zurücklassen.
Das stimmt.
Und ich fand es halt auch so geil, bei dem Film, weil du meintest, du so geile Bilder, das ist, finde ich, auch das Schöne generell bei Denis Villeneuve, aber vor allem auch bei dem Film, dass halt ganz, ganz viel bei realen Sets gedreht wurde. Also der war in Jordanien, in der Wüste von Jordanien, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe mir auch ein paar Behind-the-Scenes-Sachen angeguckt. Das sieht halt schon so geil aus, ohne dass du noch einen geilen Filter drauf legst oder irgendwas. Yeah. Sowas. Also es ist natürlich ist viel CGI, aber ich finde, CGI ist sehr gut gemacht in dem Film. Da, wo es da ist, ist es auch notwendig. Aber da, wo es eben nicht notwendig ist, setzt Denis Villeneuve sehr, sehr gerne auf reale Settings. Mhm. Und ich finde, das tut dem Film sehr, sehr gut, dass die da wirklich in der Wüste sind und da wirklich das drehen und man wirklich das Gefühl bekommt. Und ich glaube auch, als Schauspieler oder Schauspielerin ist es von großem Vorteil, sage ich jetzt mal, ich bin kein Experte, wenn du halt auch, wenn du Dune drehst und so ein...
In der Dune stehst.
Und du stehst in der Dune. Ich glaube, dann kannst du das noch ein bisschen besser verkörpern, würde ich sagen.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass so viel praktisches, Practical Effects und On-Location drehen und sowas, ich glaube, dass das schon sehr viel mit einem Film und mit SchauspielerInnen macht. Also mir ist komplett bewusst, dass jetzt bei Avengers Endgame kann man jetzt schlecht irgendwie auf einen anderen Planeten reisen und so eine Iron Man-Rüstung bauen. Da geht's halt nicht anders, aber das ist.
Na, im Prinzip könntest du das, glaube ich, schon auch machen.
Auf einem anderen Planeten nicht reisen und da einen
Film drin. Nein, das nicht, aber du kannst zu dem Ort reisen, der das, dir das Gefühl gibt, auf einem anderen Planeten
zu
sein.
Das stimmt.
Weil Arrakis gibt's ja auch nicht.
Das stimmt. hart, dass du das jetzt einfach so hier droppst, aber ich kann damit leben. nee, aber zum Beispiel so diese Iron Man-Rüstung,
ja, sag ich mal,
oder
ja,
den Hulk. Und so, das sind ja Sachen, die kannst du super schlecht nachmachen oder eigentlich gar nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass das einen großen Wert hat, irgendwie so viel echt zu machen, wie es nur geht. Und ich finde auch, wo du gerade auch diese Szene mit der Box ja erwähnt hast, ich finde auch den Cast richtig, richtig stark. Also es gibt niemanden, wo ich so sage, ja, okay, keine Ahnung, cool, dass du da warst, aber irgendwie hast du mir jetzt wenig Mehrwert gebracht. Ich finde...
Habe ich bei einer Figur, komm mal gleich drauf.
Da bin ich gespannt, welche du sagst. Weil ich fand jetzt zum Beispiel auch so jemand wie Duncan, der von Jason Momoa gespielt wurde, ist ja eigentlich so, der, als er eingeführt wird, ist er so ein Sunny Boy gefühlt. Mega gut drauf. Aber selbst wie der dann so später auftritt und alles, das ist, keine Ahnung, ich hab niemanden in diesem Film, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, irgendwie voll unnötig. Das ist
krass.
Also ich war wirklich, wirklich begeistert von der Schauspielleistung, insbesondere halt von Timothy Chalamet. Der hat wirklich, also es ist so krass, wie viel Talent in so einem jungen Menschen stecken kann irgendwie.
Wir haben leider zu wenig gesehen von Zendaya, kommt dann wahrscheinlich
hoffentlich. Mir wurde aber gesagt, dass das so im Sinne vom Buch her komplett Sinn ergibt.
Voll.
Also dass sie nicht vorkommt einfach vorher. Ja,
also es ergibt voll Sinn und es kann ich auch schon mal sagen, sie wird in einem möglichen zweiten Teil eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich habe gehört, dass sie nicht viel Shooting-Zeit hatte, sage ich jetzt mal. Also es war sehr schnell abgefrühstückt, was sie da gemacht hat, aber das, was man sieht, war sehr ästhetisch.
Das stimmt.
Vor allem in diesen Visionen. Ich fand auch zum Beispiel so einen Josh Brolin, der auch nicht, also weißt du, du hast so einen großen Cast, alle kommen, also natürlich konzentriert sich vor allem, kann man sagen, auf Paul und seine Mutter, Jessica, ja, gespielt von Rebecca Ferguson. Natürlich konzentriert sich darauf, aber auch alle anderen haben ein bisschen Screentime. Und in der wenigen Screentime, die manche auch haben, hauen die Sachen raus und irgendwie spielen ihre Rolle mit so einer Inbrunst, dass ich es denen komplett abkaufe und denke mir, ja, exakt so ist es, man. Ich glaub dir das, dass du so ein krasser Motherfucker bist oder sowas.
Ja.
Und das muss man erstmal schaffen. So einen großen Cast irgendwie. Oscar Isaac ist auch noch dabei. Das ist.
Du kannst da. Ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll.
Dave Bautista spielt noch eine kleine Rolle, auch noch nicht so eine große Rolle, wie man sich vielleicht gewünscht hat und sowas, aber das ist crazy. Die einzige Person, komme ich zu einem kleinen Kritikpunkt, das liegt aber nicht am Schauspieler selbst, sondern dass die Rolle so kurz ist, ist Dr. Yu, der Arzt, der eine relativ große Rolle spielt im Buch. Hast du ja, glaube ich, auch selber schon so ein bisschen mitgelesen. Mhm. Dass diese Szene, dieser Teil des Films, der kam mir tatsächlich ein bisschen zu plötzlich. Ich habe ihn verstanden, weil ich ja, also ich habe die Person gesehen und wusste, okay, da passiert noch was. Aber für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, könnte ich mir vorstellen, dass das so aus dem Nichts kommt, weil da nichts auch groß irgendwie angedeutet wird. Das ist kein Foreshadowing oder sowas.
Absolut.
Da muss ich sagen, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte mir auch tatsächlich ein bisschen mehr Screentime der Bösewichte, der Harkonnen gewünscht. Dieser Skarsgård, ich weiß gar nicht welcher.
Stellan
Skarsgård. Krasses Outfit, sage ich jetzt mal. Aber auch da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht. Wobei die Sado K, so heißen sie, glaube ich, wie die da runterschweben, es sieht so gut aus. Es ist, setzt die Musik aus und die schweben da runter. Und oh, es ist gut. Und ich freue mich da auf einen opulenten Teil 2, weil da geht die Luzi ab, sage ich euch.
Ja, ich bin gespannt.
Wir haben noch nicht mal den Imperator gesehen.
Stimmt.
Ja. Und der ist der Typ, der das Ganze so ein bisschen einfädelt, sage ich jetzt mal. Also der ist wichtig.
Ja.
Und von dem her, es muss ein zweiter Teil kommen, sonst wäre es das verschenkteste Potenzial, das es seit jeher gab wahrscheinlich. Aber ansonsten habe ich auch nicht viel zu meckern. Ich hatte beim ersten Mal gucken, aber das habe ich so generell gerade mit Hans Zimmer. Ich bin ja ein riesen Soundtrack-Fan und ich mag, wenn ein Soundtrack im Gedächtnis bleibt direkt und wenn er sowas ganz, so eine ganz eigene Melodie hat irgendwie, wie zum Beispiel bei Rain Man oder was hat Hans Zimmer noch gemacht? Ich fand auch The Last Samurai oder sowas. Fand ich, das sind so ganz, ganz spezielle Sachen. Und irgendwie seit, welcher Film war es? Seit Dunkirk, finde ich, hat Hans Zimmer so ein bisschen seine Linie verlassen und macht eher nicht so, was im Kopf bleibt. Und das hatte ich bei Dune am Anfang auch, wo ich dachte, okay, das ist kein Soundtrack, wo ich mir zu Hause mich hinhocken würde und den schön beim irgendwie Schreiben von irgendwas mir anhöre. Mhm. Irgendwie beim zweiten Mal gucken, habe ich es besser verstanden, was er damit machen will, habe es mal mehr genossen, bin auch jetzt großer Fan, bleib aber dabei, ich mag die alten Sachen von Hans Zimmer mehr.
Mhm.
Sowas wie Interstellar.
Ja.
Das ist für mich nochmal sowas, das catcht mich noch ein bisschen mehr. Aber das ist Meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau.
Ja, also ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du damit meinst. Bei mir hat der Soundtrack sofort funktioniert. Also ich habe den, glaube ich, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, habe ich den mit mobilen Daten runtergeladen, damit ich den auf dem Heimweg hören kann. Aber ich verstehe das auch. Das ist schon was anderes als Oldschool Hans Zimmer, aber ich glaube, das ist auch gut, weil ich finde, so Oldschool hätte da dieses sehr klassisch Opulente hätte da auch nicht zugepasst.
Glaub ich auch. Also es war schon ganz gut, dass der so brachial war in manchen Dingern. Und diese, ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht so der Musikexperte, auf welchen Drobbeln die da draufhauen, das war schon echt fett, muss ich echt sagen.
Das stimmt.
Dann klären wir noch die Frage, oder?
Ja, also ich würde jetzt, wir haben noch zwei Fragen zu klären. Die eine Frage, ob wir einen zweiten Teil wollen, die erübrigt sich, denke ich. Die kann man ausklammern. Es bleiben trotzdem zwei Fragen über.
Ja.
Ich fange erstmal mit der kleineren an. Yannick, ist für dich Dune ein Meisterwerk?
Wir hatten mal eine Folge, ich glaube, zu Joker oder Parasite, ich weiß es nicht mehr. da habe ich für mich beschlossen, ich werde diesen Begriff aus meinem Wortschatz, was Film angeht, streichen. Mhm. Weil ich finde, das ist in der Vergangenheit zu irgendwie, war die Frequenz zu hoch von anscheinend angeblichen Meisterwerken. Mhm. Deswegen würde ich auch bei Dune sagen, kein Meisterwerk, es ist aber ganz nah dran. Und ich habe ganz, ganz wenig zu meckern. Es ist für mich jetzt schon auf Platz 1 der besten Filme dieses Jahres. Okay, es gab auch nicht so viele. Und ich war jetzt zweimal drin und hatte danach direkt Bock, ihn nochmal anzugucken. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten auf diesen Film zurückgucken und hoffentlich auf den zweiten Teil und sagen, neues Herr der Ringe. Und das ist für mich so ein Ritterschlag, also aus meinem Mund. Würdest du sagen, das ist ein Meisterwerk?
Kein Meisterwerk, aber Ritterschlag. Das ist ja im Grunde fast eben.
Ja, genau. Ich will nur dieses Wort immer gerne ausklammern. Ich
will den Begriff nicht. Ja, ja. Okay, dann bekommt dieser Film auf jeden Fall 100 Gummipunkte. Sagen wir es einfach mal so. 100 von vielen möglichen. Ich finde das auch schwierig. Also ich bewege mich ja normalerweise gar nicht so in diesem Genre. Ich bin da eher in anderen Genres unterwegs. Deswegen fällt es mir, glaube ich, auch schwer zu sagen, ob das jetzt genremäßig ein Meilenstein ist. Ich habe aber das Gefühl, ja. Weil also Dune ist ja, David Lynch hat sich dran versucht, viele haben sich dran versucht oder wollten sich dran versuchen, es hat nicht geklappt oder nicht gut geklappt. Und ich glaube, Denis Villeneuve ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Man muss den zweiten Teil abwarten, aber wenn der zweite Teil das Level hält und die Erzählung so zu Ende bringt oder weiterführt, kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Meisterwerk wird oder als Meisterwerk angesehen wird, wenn man drauf zurückblickt.
Es stimmt eigentlich, man kann über den Teil 1 noch gar nicht kein abschließendes Urteil sagen, finde ich.
Ja, ich finde, da ist es halt so, der hängt halt so doll mit dem zweiten Teil jetzt zusammen oder dem, was noch kommt, weil wie gesagt, es ist halt einfach sehr viel Exposition und Vorbereitung. Ja. Und wie du schon gesagt hast, bei Herr der Ringe ist das ein bisschen anders, weil der erste Teil auch relativ gut ohne den zweiten Teil funktioniert, da hat man trotzdem genug Spaß und so die, also man macht es natürlich nicht, man ist nicht komplett bescheuert, aber man hört danach, könnte man danach aufhören, theoretisch. Ich glaube, man muss abwarten, wie dieses Gesamtwerk Dune dann aussieht. Also ich rede jetzt nur von den Filmen, nicht von irgendwie weirden Spin-off-Serien, die da geplant sind. Aber wenn das Niveau gehalten wird, kann ich mir gut vorstellen, dass man darauf zurückblickt und sagt, das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk der Filmkunst und des Science-Fiction-Genres. Und daran anschließend noch eine Cherry-on-Top-Frage. Wir haben jetzt schon seinen Namen ein paar Mal in den Mund genommen, Denis Villeneuve. Der ist ja durchaus schon länger im Game, also in den letzten paar Jahren, aber so richtig in die Mitte, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Würdest du sagen, ich weiß nicht, wie viele Filme du von ihm gesehen hast, ich habe noch nicht so viele gesehen, ich glaube 3 oder 4. Würdest du sagen, dass Denis Villeneuve einer der großen neuen oder aufkommenden Regisseure unserer der letzten 20, 30 Jahre ist?
100%. 100%. Weil ich freue mich auf jeden einzelnen Film, der kommt, auf jeden. Also ich habe mir mal angeschaut, was ich denn so von ihm bisher gesehen habe. Und vielen waren übrigens zusammen. Ich habe Prisoners angeschaut, das ist für mich einer der besten Thriller-Filme. Ganz, ganz anders als It's Dune irgendwie, aber unfassbar intensiv. Ich habe Sicario angeschaut, ein brachialer Drogenfilm.
Ist der auch von dem?
Sicario ist von Denis Villeneuve. Nicht Sicario 2, sondern Sicario 1.
Ach krass, das wusste ich, hatte ich gar nicht im Kopf.
Mit Emily Blunt und eben auch Josh Brolin. Das heißt, die haben schon ein bisschen mal zusammengearbeitet. Ich habe Arrival gesehen, ein wahnsinnig kluger Film, ein wahnsinnig schöner Film.
Willst du mich gerade verarschen, sind die echt alle von
dem? Arrival ist von Denis Villeneuve.
Ich hatte das nicht. Ich habe dich sogar noch in diesen Film reingesteppt. Du wolltest eigentlich gar nicht da reingehen.
Warte, ich gucke jetzt, glaube ich, ganz kurz.
Warte.
Das sind alles Filme.
Nee, du hast
Blade echt? Runner 2049 ist von denen wirft mal einmal Lieblingsfilme. Wir haben Dune. Ja. Was mir noch fehlt, ist Enemy mit Jack Gyllenhaal. Den will ich noch angucken. Und Incendies. Das soll ein... was ich von dem Film gehört habe, von Incendies, ich spreche es wahrscheinlich gerade falsch aus. Es gibt ein Leben vor diesem Film und es gibt ein Leben nach diesem Film. Ich weiß nicht, ob ich Angst vor diesem Film haben soll oder nicht. Aber alleine, wenn ich diese Liste durchgehe, das sind absolute Kracher. Das ist so kluge Filme, so gut gemachte Filme und das innerhalb von jetzt 10 Jahren. Und ich glaube, viele von diesen Filmen sind bei den meisten gar nicht so auf dem Schirm, dass die überhaupt existieren und wie gut die sind. Und er wagt sich halt an Stoffe ran, die sauschwer sind. Blade Runner 2049, kein Mensch wollte damals eine Fortsetzung von Blade Runner. Kein Mensch. Mir war es egal, ich kannte Blade Runner nicht. Hab dann Blade Runner angeguckt und dachte, jo, okay, hat mich jetzt nicht so umgehauen, ich glaube ich damals auch nicht. Aber was dann Blade Runner 2049 mit mir gemacht hat, oder auch jetzt Dune, wie du meintest, David Lynch hat sich dran versucht, so semi-erfolgreich, es gibt Serien, alles ist sau schwer. Schauspieler und Schauspielerinnen schwärmen von ihm. Und das deswegen, also wer so abliefert die letzten 10 Jahre, ich kann mich an keinen Regisseur erinnern oder Regisseurin, die und der in den letzten 10 Jahren so Filme abgeliefert hat in so einer Menge, von dem her ist es für mich aktuell mein Lieblingsregisseur. Ich freue mich auf jeden einzelnen Film und bin ganz, ganz froh, dass ich jetzt zu der Zeit lebe, wo er so geiles Zeug abliefert.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also ich bin komplett geplättet. Ich habe wirklich vergessen, dass so Sachen wie Sicario und Arrival auch von dem sind. Aber ja, also ich nur noch hinzuzufügen, ich finde, wenn ich mir so Filme angucke, auch in der Größenordnung, sowohl bei den kleineren Sachen als auch bei den größeren, es gibt für mich gerade keinen Regisseur, der dieses Gefühl und diesen Blick für Ästhetik und Komposition hat wie der. So. Und also, ich weiß, es tut mir leid, ich werde vielen Leuten jetzt irgendwie auch schalten jetzt ab, aber ich finde, den guten Chrissy Nolan, der kickt mich nicht so, wie Denis Villeneuve mich kickt.
Yeah.
Also Christopher Nolan ist unglaublich begabt, aber ich finde, der macht die Filme nicht so, wie Denis Villeneuve sie macht. Das muss er auch gar nicht, aber ich ziehe viel mehr aus Denis Villeneuves Filmen aus als Christopher Nolans Filmen irgendwie. Und ja, weil allein also zu dem, was du gerade noch gesagt hast, diese paar Punkte, die machen den für mich auch auf jeden Fall zu einem der größten Regisseure unserer Zeit. Und dazu möchte ich auch noch ganz kurz sagen, ich finde es immer noch eine Frechheit, dass Amy Adams für Arrival nichts bekommen hat.
Ja.
Das finde ich immer noch eine komplette Schande. Aber die Frau wird sowieso die ganze Zeit übersehen. Die ist für mich so ein bisschen der neue Leonardo DiCaprio. Das hat so lange gedauert, bis der Mann einen Preis bekommt.
Wir haben
es wird Zeit, dass Amy Adams endlich mal einen Oscar
hat. Ja, oder auch Adam Driver. Wir haben einfach zu gute Leute gerade irgendwie. Und ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich einer Person aus dem Film einen Oscar geben würde.
Weiß ich auch noch.
Dafür nicht. Müsste ich nochmal gucken, was sonst.
Die Kamera.
Die Kamera, Greg Fraser. Ey, seitdem, ich habe den das erste Mal, glaube ich, Kameramann aktiv gesehen bei Solo. Fuck, nicht Solo. Ich hasse den Film. Rogue One.
Und ich find, echt? Hat er da auch die Kamera?
Ja, gemacht? Und ich finde das, ich finde, die sind schon, man merkt es schon so ein bisschen und der hat irgendwie so einen Blick für Bilder irgendwie. Ich weiß es nicht. Und das ist eine ganz gute Kombi. Also Denis Villeneuve hat ja auch viel mit Roger Deakins zusammengearbeitet, bei Blade Runner 2049, bei Sicario zum Beispiel. Er schafft sich schon ein ganz gutes Umfeld irgendwie, wie er so seine Filme dreht und ich freue mich jetzt sau, also wenn jetzt ein zweiter Teil kommt, geil, er hat ja auch nicht ausgeschlossen, dass es dann weitergeht, also es gibt ja noch 7 andere Bücher, von denen ich alle nicht gelesen habe und ich weiß nicht, ob ich sie lese, weil die so weird sein sollen irgendwie.
Ja.
Ich glaube, der erste ist noch der zugänglichste, also den kann ich jedem ans Herz legen, vor allem wenn ihr jetzt noch den Film vielleicht gesehen habt, werdet ihr noch mehr verstehen und noch mehr Wissen haben und dann guckt euch mal ein paar Videos an, so was ist die Vorgeschichte von Dune. Das ist halt, das finde ich ja jedes Mal irgendwie so faszinierend bei George R. Martin, bei Tolkien, bei whatever, was man da für eine eigene Welt mit eigenen Regeln und alles aufbaut. Ich finde das, ich wäre auch gern so kreativ, ey.
Ich glaube, du bist auch kreativ.
Ja, aber es hat...
Ich glaube, ich brauch einfach ein bisschen, du hast vielleicht das Handwerk nicht so gelernt.
Braucht einen Investor, bräuchte ich.
Und du brauchst so einen coolen Business-Coach, der dich da weitertreibt.
Investierte mich.
Bevor diese Folge jetzt auch also mit so ollen Witzen über Business und sowas endet, weil ich finde, eigentlich haben wir die so schön beendet mit unserem Loblied auf den Nivel. Wir möchten das Wort Meisterwerk nicht benutzen, aber er ist auf jeden Fall ein Meister seiner Kunst. Genau, und das war der Wiedereinstieg in den Meisterwerks-Podcast Kopfkino.
So, da können wir das Wort benutzen.
Genau, da können wir das Wort getrost benutzen. Freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid.
Noch an die Neuen. Vielleicht sind ein paar Neue dabei. Hust, hust.
Vielleicht auch an die Neuen. Ihr hattet jetzt lange Zeit, um alle Folgen nachzuhören. Ich bekomme übrigens von einer Hörerin, liebe Grüße an dieser Stelle, immer Timecodes geschickt, wo wir lustige Sachen sagen. Das freut mich immer sehr. Schön, dass du auch noch mit dabei bist. Genau. Die nächste Folge kommt dann hoffentlich in 2 Wochen. Mit einem spaßigen, coolen, ernsten, traurigen Thema.
Vielleicht. Ich könnte mir überlegen, ich will es nicht so vorweggreifen, aber es gibt eine neue Staffel Last One Laughing. Maybe. Vielleicht Squid Game. Vielleicht kommt etwas anderes. Auf was auf jeden Fall nicht sein wird, James Bond.
Ja, ich habe halt. Offenlegung. Ich habe noch nie James Bond geguckt. Damit möchte ich gerne den Podcast beenden.
Ich habe Casino Royale gesehen und das war's. Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Tut uns leid. Aber auch nicht so doll.
Ja. Naja. Gut. Nee.
In dem Sinne.
Bis dahin.
Tschüss.